Ja, auswärts kann Rot-Weiß Essen weiter nicht gewinnen. 0:1 in Saarbrücken, ein enttäuschendes Ergebnis. Der Fluch hält irgendwie weiter an. Warum? Das besprechen wir heute im Talk. Natürlich sprechen wir auch über die Ausschreitung auf den Rängen. Es sind Leuchtraketen auf den Platz geflogen. Das Spiel war lange unterbrochen, stand kurz vor einem Abbruch. Es wird wohl eine dicke Strafe für RWE geben. Und warum die in dieser aktuellen Situation besonders wehtut, auch darüber sprechen wir heute. Und wir richten natürlich den Blick nach vorne. Es stehen noch 3 wichtige Spiele in diesem Jahr an, absolut richtungsweisend im Abstiegskampf.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr wieder einschaltet. Vielleicht bevor wir loslegen, noch ein Hinweis für euch. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns auch ein bisschen Input gibt. Welche Themen wollt ihr hier hören? Was wollen wir mal besprechen? Ihr könnt uns auf verschiedenen Wegen kontaktieren. Findet die Infos auch nochmal über YouTube in der Bio. Freuen uns da immer über Feedback. Ich darf meine Gäste heute vorstellen. 2 absolute RWE-Experten an meiner Seite. Christian Wozniak.
Schön, hallo zusammen.
Dass du da bist. Martin Herms.
Hallo.
Ich bin Kira. Ich würde sagen, wir legen direkt los.
Szene des Spiels.
Ja, ich drücke den Knopf Szene des Spiels heute mal direkt als erstes. Eigentlich reden wir ja erstmal ein bisschen, aber ich glaube, nach dem Spiel gibt es eigentlich eine Szene, über die alle gerade sprechen. 61. Minute.
Genau. Ja, sportlich hat das Spiel sowieso nicht sehr viel hergegeben. Deswegen reden wir direkt über die 61. Minute. Meiner Meinung nach hat Rot-Weiß da riesiges Glück gehabt, dass das Spiel nicht abgebrochen wurde. Es ging da konkret um die Mega-Entgleisungen der Fans, einzelner Fans, die Raketen aus dem Block in die Zuschauerränge geschossen haben und vorher schon Bengalos aufs Feld geworfen haben. Da wurden wirklich Grenzen überschritten und wie gesagt, der Schiedsrichter hätte meiner Meinung nach jedes Recht gehabt, das Spiel da abzubrechen, wenn da wirklich Unbeteiligte gefährdet werden. Man stelle sich vor, so eine Rakete hätte jemanden getroffen. Ja, da waren auch Kinder im Block zu sehen. Das sind Dinge, die, da verschlägt es einem komplett die Sprache, wie man so hirnlos sein kann und solche Dinge im Block abziehen kann, wie man den Verein schadet, wie man andere Menschen gefährdet. Das ist einfach nur scharf zu verurteilen. Und wie gesagt, Rot-Weiß hatte echt Glück, dass das Spiel fortgesetzt wurde. Es stand auch kurz vor dem Spielabbruch, so wie wir gehört haben. Es gab ja danach noch einen Austausch. Spieler sind in die Kurve gegangen, die Trainer sind in die Kurve gegangen. Christoph Dabowski hat mit den Fans gesprochen. Christian Flüttmann stand im ständigen Austausch mit den Schiedsrichtern. Und die Ansage war dann wohl, passiert sowas nochmal, dann wird hier abgebrochen. Ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Das Spiel konnte zu Ende geführt werden. Aber es hinterlässt natürlich einen sehr, sehr faden Beigeschmack.
Ich finde, man muss ja auch klar unterscheiden zwischen, man macht irgendwie eine Pyro-Show vor Beginn des Spiels.
Fand ich super vom Spiel. Also das... Ich bin jetzt auch kein Gegner von aktiven Fanszenen oder von Pyrotechnik im Stadion. Mein Gott, das gehört irgendwie auch zum Fußball dazu, auch wenn ich vielleicht da kritisiert werde von Leuten. Aber ich fand's geil, wie das aussah vor dem Spiel. Also wenn es dann, mein Gott, untereinander im Block abbrennen, Sonntagabend in Saarbrücken, da werden wohl jetzt auch keine Grundschulkinder im Block gewesen sein. Also sollen sie es machen, aber solange da Leute reingezogen werden, man mit Raketen auf andere schießt und da... so eine große Gefahr entsteht, dann geht das einfach nicht.
Und man muss ja sagen, jetzt droht dann eine Strafe. Das ist immer so. Die wird wahrscheinlich auch nicht allzu klein ausfallen. Das tut natürlich auch finanziell einfach gerade in der aktuellen Situation, haben viel darüber gesprochen, dass man eigentlich im Winter nochmal nachlegen muss. Das Geld hätte man eigentlich lieber dafür investiert, oder?
Definitiv, Kira. Erstmal, Martin hat alles richtig gesagt. Mehr gibt es davon meiner Seite auch, glaube ich, nichts zu ergänzen. Einfach ein Skandal, was sich da manche erlaubt haben, mit diesen Raketen einfach in den Familienblock oder in die Tribüne der Saarbrücker zu schießen. Also Wahnsinn. Bin auch Familienvater, habe 3 Kinder und das ist unglaublich. Also fehlen mir wirklich jegliche Worte. Zur Strafe, ja, wissen wir nicht, klar, aber es wird sicherlich ein ordentlicher 5-stelliger Betrag sein. Ich würde hier schon so eine Summe von 50.000 plus x Euro reinwerfen. Und wir sind da vielleicht nicht bei einer Neuverpflichtung im Winter, aber schon so einem halben Spieler gesagt. Halben Spielergehalt für das ganze Jahr gesehen. Und ja, dann haben die Idioten natürlich einen Bärendienst ihrem Verein erwiesen. Und ich kann das nicht nachvollziehen. In so einer Situation, wo es wirklich um die sportliche Zukunft des Vereins geht, das muss ja jeder wissen. Aber da komme ich ja zum Thema, die im Block sind, ich will den Jungs da nicht zu nahe treten, da sind wahrscheinlich so ja, 16- bis 35-Jährige, sie interessiert das nur am Rande. Die haben sich selbst gefeiert, wie so oft bei Auswärtsspielen dann auch. Ich glaube, die interessiert das ein bisschen weniger, was da auf dem Feld passiert. Das ist dann nur so ein Zusatz und so ein Bonus. Wenn man gewinnt, ist gut, können wir noch mehr feiern, aber eigentlich ja, bei vielen Ultras, ich will jetzt wieder nicht alle in einen Topf werfen, aber bei vielen ist es so, ja, dass die dann sowas überhaupt nicht im Blick haben, dass das vielleicht dadurch vielleicht ein Spieler im Winter weniger kommen könnte, weil der Verein die Strafe bezahlen muss. Das interessiert die dann in diesem Moment überhaupt nicht. Und sowas kann man nur vermeiden, wirklich, wenn man die Personen bestraft, die dafür verantwortlich sind, die diese Raketen zünden, die für diese skandalösen Szenen sorgen. Wie man das machen kann, weiß ich auch nicht, weil die sind alle zum Teil vermummt. Man darf sie auch vor dem Stadion kontrollieren, aber dann ist das wieder ein Tanz auf der Rasierklinge. Wenn man zu sehr oder an falsche Orte des Körpers fasst, dann spricht man wieder von Sexismus etc. Ganz schweres Thema. Aber ja, deine Frage habe ich ja so mittendrin beantwortet. Bärendienst erwiesen und das wird einen Spieler kosten.
Da gehe ich auch von aus. Das wird auf jeden Fall eine teure Angelegenheit. Es ist ja dann auch ja schon scharf kritisiert worden, wobei ich sage, es hätte ruhig noch ein bisschen schärfer sein können, der Ton.
Von den Verantwortlichen,
von Spielern, auch vom Trainer. Man merkt halt immer, dass es ein schwieriges Feld ist, man will sich ja die Finger nicht verbrennen. Da vermeidet man ab und zu mal wirklich einen Klartext, ne? Weil ja. Du willst es dir auch dann mit Blick auf die aktuelle sportliche Situation das nicht mit der Fanszene verscherzen.
Das ist es, Martin. Wir haben keine Beweise dafür, aber wenn RWE jetzt Vierter wäre, wäre das anders. Hätten die anders reden.
Wahrscheinlich, aber jetzt hast du ein ultra wichtiges Heimspiel am kommenden Sonntag gegen 1860 München und da brauchst du natürlich auch dann die Rückendeckung und da du merkst halt einfach so anhand der Statements, da kommt immer so ein Aber, so direkt nachgeschoben. Aber unsere Fans sind natürlich sehr wichtig. Ja, sind sie. Natürlich sind das auch jetzt nicht alle und repräsentieren auch nicht alle Fans von Rot-Weiß Essen. Das sind ein paar einzelne Chaoten, aber zumindest so muss man es, finde ich, ansprechen. Und was mir überhaupt nicht gefallen hat, der Kollege Ralf Wilhelm, den wir hier recht herzlich grüßen, der war in Saarbrücken vor Ort, der ist dann nach dem Spiel zu den beiden Vorstädten hingegangen und hat um ein Statement gebeten und Marc-Nikolai Pfeiffer hat Alexander Rang vorgeschickt, halte ich für den komplett falschen Weg. Ich finde, in so einer Situation muss der erste Vorsitzende sprechen, muss sich Marc-Nikolai Pfeiffer dann eben dazu bewegen, Stellung zu beziehen, muss vor die Kamera treten, möglicherweise bei Magenta und da muss er einfach ganz anders auftreten.
Ja. Ja, wir verfolgen das Ganze natürlich weiter, wenn dann da irgendwann eine Strafe feststeht. Ihr berichtet ja auch regelmäßig sowieso bei watz.de, reviersport.de. Könnt ihr da natürlich auch alles immer nachlesen. Werden wir dann gegebenenfalls, wenn eine Summe feststeht, auch nochmal hier ansprechen. Dann, wenn ihr dazu nichts mehr habt, würde ich mal aufs Sportliche. Auch das gibt sicherlich genug her.
Auch nicht viel schöner.
Auch nicht viel schöner. 0-1. So ein bisschen der Auswärtsfluch hält weiter an. RWE tut sich schwer, auswärts zu punkten. Warum hat es schon wieder nicht gereicht?
Ja, Auswärtsfluch, das ist unerklärlich. Also zu Hause hat man diese Heimstärke. Man spielt mit einer ganz anderen Wucht. Das Wort mag ich auch nicht mehr. Wucht hat eigentlich Druck ersetzt. In jedem Interview hört man jetzt Wucht. Wir übernehmen das auch schon. Es ist manchmal wirklich nicht zu erklären. Ich habe mir heute mal so auch die anderen Ligen angeschaut. Dortmund, Augsburg führen die Heimtabellen in der Bundesliga an. Auswärts sind sie. Ist nur der VfL Bochum schwächer als die beiden genannten Mannschaften. Rot-Weiß Essen bekommt das eben auswärts in der dritten Liga nicht hin. Das ist eine Frage ja für einen Sportpsychologen, was dann passiert. Ne? Die Unterstützung ist ja auch da aus dem Gästeblock. Das Drumherum ist ähnlich wie an der Hafenstraße. Gestern waren 13.500 Zuschauer da. Aber so richtig, erkennt man die Mannschaft nicht wieder, wenn sie in der Fremde spielt. Das hat auch sicherlich was mit der taktischen Einstellung zu tun. Auf der anderen Seite widerspreche ich mir ein bisschen, weil wenn ich überlege, wie RWE taktisch gegen Cottbus eingestellt war. Ne, also da ist es gut gegangen. Da hat man ja gefühlt auch, am Anfang wirklich nur Beton angerührt, die Cottbusser kommen lassen und dann hat man die 4-0 aus dem Stadion geschossen. Und gestern war das ja auch alles. Saarbrücken hat sich schwer getan. Dann durch so ein Murmeltor, leider, ja, Tobias Kraulich, der Pechvogel, bei Rizzutos Schuss, sonst geht der Schuss auch irgendwie gefühlt an die Eckfahne, hält da seinen Schädel hin und der Ball fliegt ins eigene Netz. Und bis dahin hat das RWE ordentlich gemacht. So eine Halbschanz von Wonitsch, Halbschanz von Boyamba, also Dabrowski hat sie wirklich gut eingestellt. Und eigentlich war das Spiel so wenn man die 90 Minuten Revue passieren lässt, klar, Saarbrücken war ein Tick besser, mehr Ballbesitz, hatte dann auch 2, 3 gute Gelegenheiten. Ich erinnere an den Lattenschuss von Rizzuto, da nochmal so 2, 3 Hereingaben, wo RWE geschwommen hat. Bei RWE habe ich eigentlich nur so eine richtig gute Chance aus der Distanz gesehen von Eisfeld, wo der Torwart Glück hat, dass er noch die Hände dazwischen bekommt. Sonst ist es fast ein 0-0-Spiel, aber im Endeffekt war Saarbrücken das eine Tor dann doch besser. Spitzenmannschaft schlägt einen Abstiegskandidaten 1-0. Würde man sagen, schon fast so steigt man auf mit solchen dreckigen Siegen, wie der Saarbrücken gestern gemacht hat. Und ob man so absteigt, ja, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall.
War kein schlechtes Auswärtsspiel von Rot-Weiß Essen. Und man muss das mal festhalten, Rot-Weiß Essen ist nicht in dieser misslichen Lage, weil man 1-0 in Saarbrücken verloren hat. Ja. Das ist es eben. Das ist okay. Das Spiel war ordentlich. Die Mannschaft wollte, ne, du hast angesprochen, die haben gut gestanden. Man hatte auch eine, wie ich finde, gute Möglichkeit, weil Boyamba war ja direkt vorm Torwart. Wenn er den Ball etwas weiter rumdreht um den Torwart, dann
macht er. Dritte Minute.
Zweite Minute, ja genau. Er wird freigespielt, war ein guter Doppelpass mit Safi. Und wenn er da weiter rumdribbelt um den Torwart, dann steht es möglicherweise 1-0. Dann ist es auch so ein Fakt, es fehlt momentan so ein bisschen das Matchglück. Ja, was man in der letzten Saison wirklich extrem hatte, so viele Siege in der letzten Minute, das fehlt in dieser Saison komplett. Aber Fakt ist, man steht da unten, weil man gegen Alemannia Aachen, weil man gegen Verl, weil man gegen Unterhaching, weil man in Aue, weil man in Mannheim verloren hat. So, das sind die entscheidenden Spiele und diesen Punkten rennt Rot-Weiß jetzt hinterher. So, in den letzten Wochen gibt's ja, bis auf Hansa Rostock, gab es ja kein wirklich richtig schlechtes Spiel. Rostock, das war katastrophal, aber ansonsten hat man ja immer wieder ja ordentliche Auftritte gezeigt, nur es reicht halt nicht. Du musst ja halt irgendwann diese Punkte wieder zurückholen und dann musst du mal dann so einen Gegner wie Saarbrücken schlagen. Das haben sie nicht getan. Deswegen rennst du jetzt der Musik hinterher.
Genau, und da würde ich gerne noch hinzufügen, Christoph Dabrowski hat nach dem Spiel gesagt, wir müssen so weitermachen. Widerstandskraft, das Wort ist wieder gefallen, sein Lieblingswort, hast du dir auch notiert. Und irgendwann werden wir dafür belohnt und münzen die Leistung in Punkte um. Ja, das finde ich, das sind nicht die richtigen Worte, nicht der richtige Ansatz. Es muss ja was passieren, weil wie Martin sagt, im Endeffekt hast du in der ganzen Saison ein richtig schlechtes Spiel gehabt und das war dieses 0-4 in Rostock. Und du kannst ja jetzt nicht am 16. Spieltag oder jetzt kommt der 17. und immer sagen, wir müssen so weitermachen. Irgendwann werden wir das Glück auf unserer Seite haben.
Irgendwann also, ist vielleicht ja auch zu spät.
Also das haben schon ganz andere Vereine gesprochen. So hat letztes Jahr der MSV Duisburg bis zum 30. Spieltag
ganz
gesprochen.
Genau.
Wir haben eine gute Mannschaft, wir gehören da gar nicht rein, wir kommen schon.
Genau.
So, es muss ganz klar angesprochen werden. Die Mannschaft ist im Abstiegskampf. Die Mannschaft ist in einer prekären Lage. Der Verein ist in einer prekären Lage. Der kann sich einen Abstieg nicht leisten. Ja, gut. Rot-Weiß wird trotzdem weiter bestehen. Der wird nicht untergehen, der Verein. Auch in der Regionalliga würden zum ersten Spieltag wieder 10.000 kommen. Aber Fakt ist, das kannst du der Stadt, das kannst du diesen Zuschauern einfach nicht antun.
Top-Thema der Woche.
Du hast es eigentlich gerade schon perfekt eingeleitet. Die Lage. Kannst auch mal einen Joffi übernehmen.
Ja, manchmal.
Die Lage ist ernst, das Wort Abstiegskampf, du hast gerade gesagt, wird eigentlich noch gar nicht so sehr in den Mund genommen, aber de facto, also RWE steht jetzt unterm Strich, es sind 3 Punkte bis zum rettenden Ufer, wie man immer sagt, also alles andere als Abstiegskampf ist ja Quatsch.
Nein, natürlich ist das Quatsch, es ist ganz klarer Abstiegskampf, ich finde es ganz interessant, du hast ja Christian am vergangenen Freitag bei der Pressekonferenz Trainer Christoph Dabrowski gefragt, warum er denn den Begriff Abstiegskampf nicht in den Mund nimmt.
Ja, genau. Und die Antwort hat mich sehr verwundert, weil er sagte, ja, er schaut ganz genau oder hört sich selbst gerne zu, welche Worte er benutzt und Abstiegskampf gehört jetzt nicht so zu seinem Repertoire. Und er sagt lieber, ja, er sieht immer das Glas halb voll anstatt halb leer und er nennt es Kampf um den Klassenerhalt. Ich habe mir nachher gedacht, ja, und jetzt, was ist der Unterschied? Abstiegskampf oder Kampf um den Klassenerhalt? Warum sagt man da nicht Abstiegskampf?
Das ist Trainerphilosophie.
Da
geht es darum, negative Begriffe zu
finden. Genau, und darum geht's klar. Im Nachhinein habe ich mir das dann auch gedacht, ja, Abstiegskampf hört sich eben zu brutal an, zu negativ. Kampf um den Klassenerhalt ein bisschen geschönt und hört sich besser an. Aber worauf ich gerade hinaus wollte, 16 Spiele, ein richtig schlechtes Spiel in Rostock. Man kann auch in Schönheit sterben, beziehungsweise im Sport in dem Fall in Schönheit absteigen. Und da sehe ich die Gefahr bei Rot-Weiß Essen. Und da fehlt es mir von den Verantwortlichen eigentlich schon in der Sommerpause, jetzt von Christoph Dabrowski, dass da niemand auf den Tisch schaut. Es geht um den Abstiegskampf hier. Es geht darum, wir müssen erstmal zusehen, dass wir vier Mannschaften hinter uns lassen und nicht davon reden, es ist jetzt eine Momentaufnahme, die ist nicht schön, aber in 3 Wochen, jetzt haben wir 3 Gegner, 60, Osnabrück, Stuttgart, können wir alle gewinnen, dann kann wieder anders aussehen. Ja, kann, muss aber nicht. Jetzt 16 Spiele, da lügt die Tabelle doch nicht.
Also wir haben das ja mal gesagt vor der Saison, ich erinnere mich an einen Talk hier in der Sommerpause, da haben wir beide, glaube ich, betont, dass es in der nächsten Saison um den Abstieg gehen wird. Da gab es Verantwortliche bei Rot-Weiß Essen, die wollten mit uns kein Wort mehr reden.
Stadionverbot.
Man will das irgendwie nicht wahrhaben, glaube ich so. Aber Fakt ist, man ist jetzt in dieser misslichen Lage und muss sich dieser halt auch stellen.
Ja, das ist so. Wir wollen uns nicht bestätigt fühlen, aber das war ja wirklich im Juni oder Juli hatten wir den Talk, auch mit dir, Kira. Also was danach los war, wir haben gedacht, ja, weiß nicht, wir haben noch nur unsere Meinung kundgetan. Wir werden ja sehen in ein paar Monaten. Also da wurde ja wirklich ja gefühlt schon mit Stadionverbot gedroht, was wir uns denn erlauben. Der Kader steht noch nicht fest, das Transferfenster ist noch lange offen, aber da war es ja schon zu erahnen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, die Klugscheißer, jetzt fühlen die sich bestätigt. Aber das war ja der Fall. Auf dem Transfermarkt ging es sehr langsam zu. Man hat die Spieler, die man haben wollte, nicht bekommen. Und dann nenne ich gerne nochmal 3, 4 Jungs, wie ein Torge Peto, der nach Münster von Ferl gegangen ist, wie ein Jakob Lewald, der eigentlich der Abwehrchef sein sollte, der jetzt in Sandhausen spielt, wie ein Antonio Foti, der von Eintracht Frankfurt 2 zu Borussia Dortmund 2 gegangen ist, wie ein Kan Calyskaner, der fehlende Stürmer, der in Polen spielt, aber auch nicht trifft, muss man auch zu sagen. Und da hat man gesehen, es läuft nicht bei Rot-Weiß Essen. Als wir diesen Talk gemacht haben, das war so ein Zeitpunkt, da waren viele Vereine schon fertig mit ihren Kadern. Und bei RWE hat das erst begonnen und das war so ein bisschen schlafmützig und das
die Achse muss ja stehen.
Die Achse muss stehen.
Bevor es ins Trainingslager geht, muss die Achse stehen und muss mit denen arbeiten. Es kann immer mal ein paar Korrekturen geben.
Aber nicht so. Und ja. Und die, wenn wir bei der Achse sind, glaube ich, vielleicht eine gute Überleitung. Zur Achse gehört definitiv Lukas Brumme. Also diese Entscheidung konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber
ja, das ist jetzt irgendwie so ein Thema, was da nochmal aufgeht.
Also ich finde, dass sich Christoph Dabrowski oder der Verein damit eine total unnötige Baustelle aufgemacht hat. Wir haben ja vor dem Spiel nochmal Marco Stegmann angesprochen. Der Kollege Ralf Wilhelm hat mit ihm geredet und es hieß, es hätte rein sportliche Gründe. Ja, sorry, das kann ich nicht nachvollziehen. Also in keiner Welt ist Erik Fufak, ohne ihm nahe treten zu wollen, der Junge macht einen ordentlichen Job, aber niemals ist der auf dem Niveau von Lukas Brumme. Meiner Meinung nach ist Lukas Brumme der beste Feldspieler, den Rot-Weiß Essen im Kader hat. Wenn wir jetzt mal Jakob Golz als Torwart ausklammern. Diese Dynamik, die er hat, über links, dieses Tempo, was er macht, diese Torgefahr, die er dann ausstrahlt, wenn er von hinten kommt, aus der Tiefe, die ist halt nicht zu ersetzen. Und deswegen kann ich es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, warum er auf der Bank geblieben ist, in so einer wirklich kritischen Lage. Also wenn einer irgendwie, es hieß ja dann, er hat Dienstag und Mittwoch einen Trainingsanlauf verpasst. Ja, wenn er die am Freitag oder am Samstag verpasst hätte, okay, aber doch nicht am Dienstag und Mittwoch.
Eigentlich so ein Spieler, wo man immer gesagt hat, ist der fit, dann spielt er.
Ist ein Unterschiedsspieler, der muss spielen, egal wie. Auch wenn er nur bei 80% ist, der muss spielen. Ist einfach so.
Also kann ich auch absolut nicht verstehen, wie man sich diese Baustelle aufmacht und damit verliert auch Christoph Dabrowski einen Fürsprecher in der Mannschaft. Ist doch klar, dass der Junge angekackt ist und den Trainer vielleicht mit anderen Augen sieht, auch wenn man immer das große Ganze sieht. Aber im Endeffekt ist auch dieser Mannschaftssport irgendwo ein Egosport und jeder Spieler will selbst spielen. Und so wie ich hörte von der Brumme-Seite, Lukas Brumme hat die Welt nicht mehr verstanden. Es ging wohl so ab, dass unter der Woche hat man ihm gesagt, weil er schon seit Jahren Knieprobleme hat, deshalb kann Marco Stegmann jetzt auch nicht sagen, ja, der hatte Knieprobleme, deshalb etc. Der hat schon seit Jahren Knieprobleme und in der vergangenen Woche hat er 2 Trainingseinheiten ausgelassen in Absprache mit dem Trainer und so sagt mir die Brumme-Seite, sein Berater kann ich auch so sagen, weil nachher wird auch ein Text dazu verfasst, er sagt, ja, Lukas Brumme wurde gesagt, du lässt 2 Einheiten aus, damit du in Saarbrücken Vollgas von Minute 1 geben kannst. Zum Ende der Woche hat man ihm gesagt, ja, wir haben uns anders entschieden. Fufak macht das gut, gegen Sandhausen gut gemacht, gute Trainingswoche. Lukas, du fängst auf der Bank an. Ja, da ist er natürlich, hat er große Augen gemacht. Und ja, verstehe ich nicht, wie man in dieser prekären Situation sich so ein Führungsspieler, natürlich hat er keinen Freifahrtschein. Alles gut. Und Fufak ist ein Spieler des Kaders, hat auch immer die Möglichkeit zu spielen. Aber nichtsdestotrotz, da gibt's, wie Martin sagt, Jakob Golz, Lukas Brumme.
Wenn es knapp wäre. Ja. Wenn er eine 50-50 Entscheidung
Ahmed Arslan, diese 3 sind sie gesetzt. Das ist einfach so. Julian Eitschberger vielleicht noch diese 4. Da fehlt kein Weg vorbei. Michael Schulz, Kapitän auch, sind wir schon bei 5. Aber warum macht man sich diese Achse da irgendwie kaputt oder schwächt einen davon? Wenn man weiß, der dahinter ist, ist einfach nicht besser. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, es kann ja auch nicht sein, den Mann wegzuekeln, um ihn vielleicht im Winter zu verkaufen. Ja. Also du musst Gelder reinholen durch Sponsoreneinnahmen oder sonstige Dinge. Es kann ja nicht der Weg sein, Spieler zu verkaufen, um dann vielleicht möglicherweise aktiv werden zu können.
Zumal die sportliche Situation möglicherweise in der Winterpause noch prekär genug sein wird. Ne?
Die wird prekär genug sein und du kannst einfach nicht dann wichtige Spieler jetzt verprellen. Ja. Ja? Also es ist völlig legitim, dass der noch nicht reden will. Wir haben November, Lukas Brumm ist ein Begehrter-Spieler, das weiß er auch, das weiß sein Berater. Das ist jemand, der hat durchaus das Zeug, in der zweiten Liga zu spielen oder irgendwo im Ausland und ist doch völlig okay, wenn er sich jetzt Zeit lässt und sich erstmal alles anhören wird.
Das ja, und um die Geschichte ganz rund zu machen, im Sommer, im Juli, August, wollte die Brumme-Seite Rot-Weiß Essen an den Tisch bekommen und den Vertrag vorzeitig verlängern. Rot-Weiß Essen hat aber gesagt, na, jetzt nicht, falscher Zeitpunkt, wir planen das
mal weiter.
Genau, 2 Monate später, umgekehrt. RWE will Brumme an den Tisch bekommen, Brumme-Seite, Lukas Brumme und sein Berater sagen, na, sehen wir jetzt, wozu? Also läuft doch ganz gut für mich persönlich. Ich habe Anfragen vorliegen. Ich möchte nicht über einen neuen Vertrag bei Rot-Weiß Essen sprechen. Und ja, und diese Causa sollte jetzt auch nicht so zu so einer Negativnummer werden. Ne? Also wie Martin auch sagt, letztendlich ist er Vertragsspieler bis zum 30. Juni 2025. Das ist Jakob Golz auch. Beide werden zu 90% den Verein verlassen, aber sind bis dahin vollwertige Mitglieder der Mannschaft und mit die besten Spieler. Dann kann man die jetzt auch nicht irgendwie, will da jetzt nicht zu viel.
Du kannst sie ja nicht verprellen, nur weil sie jetzt nicht bleiben wollen.
Die jetzt nicht.
Götze hat auch zu Ende gespielt, ne? Obus hat auch zu Ende gespielt, ne? Genau. So. Harenbrock auch, obwohl es man nicht wusste, so.
Ist ja auch ein bisschen der Lauf der Dinge, ne? Für viele Spieler ist die dritte Liga halt dann.
Ja, Rot-Weiß ist momentan leider nur ein Durchlauferhitzer für einige Leute. Das ist dann eben so.
So, lasst uns noch kurz, haben zwar schon, lange gesprochen, aber lasst uns noch ganz kurz drüber sprechen. Du hast es schon ein paar Mal gesagt. Jetzt sind es noch 3 Spiele. Da ist nochmal richtig ernst, da müssen Punkte her, weil sonst auch der Druck auf den Trainer, der bleibt.
Also um es mal ganz klar zu sagen, wenn jetzt diese 3 Spiele in die Hose gehen, dann wird Christoph Dabrowski die Mannschaft sicherlich nicht in die Türkei ins Trainingslager begleiten. Also ja, letzte Woche wurde hier gesagt, es gibt keine Trainerdiskussion. Ich und Christian wahrscheinlich auch, wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Christoph Dabrowski der richtige Trainer für Rot-Weiß Essen ist. Ja, die Mannschaft will auch, die vertraut ihm und ja, er macht viele Sachen richtig, aber klar ist auch, er muss jetzt Ergebnisse liefern. Und jetzt musst du punkten. Zu Hause gegen 1860 München, in Osnabrück, gegen Stuttgart 2, gegen die direkte Konkurrenz. Und du kannst ja nicht noch mit einem großen Rückstand. Du musst ja irgendwie zusehen, dass du den Rückstand aufholst und nicht auf dem Abstiegsplatz überwinterst. Aber sagen wir mal, diese Spiele gehen jetzt in die Hose. Du holst nur 3-4 Punkte und gehst dann mit einem größeren Rückstand in die Winterpause. Das geht einfach nicht. Also es wird nicht so sein, dass Rot-Weiß Essen mit Christoph Dabrowski in die Regionalliga geht. Bei aller Sympathie für den Trainer. Aber das wird nicht passieren. Und deshalb geht es natürlich jetzt auch um seinen Job und um die Zukunft des Vereins jetzt in den nächsten Spielen.
Also Heimsieg.
Ja, Sonntagspflicht. Die Leistungen stimmen im Großen und Ganzen, wie schon mehrfach hier gesagt. Er hat die Mannschaft unter Kontrolle, nur dieses schlechte Spiel in Rostock, aber er braucht Ergebnisse und das sofort. 60 München kommt jetzt, wenn wir bei dieser Heim-Auswärtsschwäche waren. 60 München ist die drittbeste Auswärtsmannschaft. Wird ein enges.
Hat eine gute Phase, ne, vor der Niederlage jetzt.
Genau, vor der Niederlage.
7 Punkte aus 3 Spielen geholt.
Wird sich von der Hafenstraße nicht beeindrucken lassen, hat in Bielefeld gewonnen, hat vor 30.000 in Aachen einen Punkt geholt, hat in Sandhausen, Ingolstadt, vor keinen großen Kulissen, aber bei den besten Mannschaften der Liga gewonnen. Schwieriges Fest.
Schulz fällt aus. Auf die 5. gelbe Karte.
Daher bin ich ja auch gespannt auf die Ausrichtung von Christoph Dabrowski. Ich glaube, dass Dreierkette nun wegfallen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Mustafa Kuruma eine Chance geben wird. Er hat sich so wackelig präsentiert im Niederrhein-Pokal. Ich glaube, dass er mental einfach noch nicht so da ist, um jetzt sofort in so einer kritischen Phase helfen zu können. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass man auf 4er-Kette wieder umstellen wird. Ja, und grundsätzlich geht es ja um die Ausrichtung, ne? Also ich meine, man hat sich jetzt mit einer Abwehrhaltung beholfen jetzt, mit einem 5-3-2. Man wollte erstmal sicher stehen, aber das kann ja eigentlich nicht der Weg sein. So, du musst ja, wenn du zu Hause spielst und gegen direkte Konkurrenz, dann musst du natürlich auch wieder ein bisschen mutiger auftreten. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass man wieder mit 4er-Kette spielen wird, wahrscheinlich wieder in einem 4-2-3-1 und es muss ja was nach vorne passieren. Und wenn man nochmal kurz über die Offensive spricht, das hat man ja gestern auch gesehen, Leonardo Wunsch hing komplett in der Luft, ja, konnte sich überhaupt nicht behaupten. Das ist auch nicht sein Spiel, ja, mit dem Rücken zum Tor. diese Stärken hat er einfach nicht. Er kann den Ball noch nicht so gut festmachen. Bei ihm ist es immer so, wenn er ja bei Heimspielen, wenn viele Aktionen im und rund um den Strafraum gibt, dann ist er gut, dann kann er sich zeigen. Aber das Spiel kann er nun mal überhaupt nicht. Und man hat es ja gemerkt, Torben Müsel hat gestern sogar Moussa Doumbouya ins Spiel gebracht als sogenannten Wandstürmer. Daran erkennst du doch die ganze
Diskussion
Verzweiflung.
In der Mannschaft.
Ganze Verzweiflung. Das wird ja selbst in der Mannschaft diskutiert. Ja. So, oh, wir haben keinen Neuner. Selbst dieses Thema gibt's in der Mannschaft und ja, es ist eine.
Ich fand das gestern Martin auch sehr spannend zu beobachten. Kai Brünker, Saarbrücken Nummer 9, Leo Wonitsch, Tag und Nacht. Leo Wonitsch konnte sich gegen Dominik Becker 1,88, Joel Bixel 1,94, hatte er keine Schnitte, null durchsetzen. Das hat mich so ein bisschen auch erinnert, Leo Wonitsch, ich bin auch ein Fan von ihm, ich finde ihn gut. Er macht so Szenen, mit denen man manchmal nicht rechnet, aber wenn er mit dem Rücken zum Tor ist, ist er chancenlos. Ich habe mich an meinen Landsmann Robert Lewandowski erinnert, als er von Lech Posen zu Borussia Dortmund wechselte. Da war er auch so ein Hämpfling und so ein Hungerhaken. Und wie Leo Wonitsch. Ich bin ein bisschen zu dick, Leo Wonitsch ist ein bisschen zu dünn, finde ich. Er muss da ein bisschen mehr machen. Er muss zulegen körperlich. Er ist da, der wird da weggeschubst, also der lag auf dem Boden, dann rutscht er aus in der 1-10 in der 20. Minute, kann passieren. Aber sonst, der hat ja fast keinen Ball behaupten können mit dem Rücken zum Tor. Der wurde immer weggeschubst. Der konnte sich nicht durchsetzen. Also, ne? Und Lewandowski würde später eine Maschine.
Den als Vorbild.
Oder nein, den als Vorbild, den macht er.
Dann die Muskeln bekommen und ja.
Er muss mehr tun, er muss mehr.
Ah, Leo Wonitsch will sich ja mit den Großen vergleichen.
Villa ist selbstbewusst, aber da muss er auch liefern. So, ja. Ganz klar. Ich habe ihn ja auch gelobt an der Stelle mehrmals, aber er muss was tun. Er muss mehr tun im Training, er muss da mehr, einfach mehr Gas geben und ja, das ist da, wie du schon sagst, ein paar Kilo Muskelmasse zulegen, würde ihm, glaube ich, nicht schaden. Da muss er sich einfach behaupten, aber es hilft jetzt Rot-Weiß momentan auch nicht weiter. Ne? Du hast keine Alternative. Winsheimer fällt lange aus. Deswegen also.
Aber Moussa Doumbouya hat die Muskeln, hast du mir letztens.
Moussa Doumbouya habe ich mich erschreckt. Er sah aus wie ein Preisboxer jetzt. Also
hat er jetzt Zeit so ein bisschen.
Doch. Der hat ganz schön zugelegt. Er trainiert auch wieder mit der Mannschaft, aber trotzdem für mich ist das keine Lösung. Ja. Also wir haben letztes Jahr gesehen, für mich bringt keine besondere Qualität mit. Kein Kopfballspiel, keine Geschwindigkeit.
Dass wir allein über den Namen jetzt nochmal
diskutieren. Dass wir darüber nochmal, das zeigt die ganze ja. Problematik von Rot-Weiß Essen, dass wir darüber jetzt reden müssen. Aber auch so, die anderen Offensivspieler, Ramin Safi, mal ein gutes, dann wieder zwei schlechte Spiele. Ob du jetzt Kelsey Owusu bringst oder Boyamba, der jetzt eine Chance bekommen hat, alles viel zu harmlos. Keiner nutzt da so richtig seine Chance.
Ja. Ja. Wir sind gespannt auf das Spiel am Sonntag. Danach am Montag treffen wir uns wie gewohnt wieder hier im Studio, besprechen das Ganze. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ich sag nochmal, wir freuen uns immer über euer Feedback, euren Input. Nehmen das gerne hier auf. Dann danke ich euch beiden.
Danke dir.
Danke euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.